hören den Springer Medizin Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Springer Medizin Podcast. Kennen Sie den Lichensklerosus und würden Sie ihn zweifelsfrei erkennen? Wenn Sie bei dieser Frage zögerlich reagieren, dann sind Sie nicht allein. Denn der Lichensklerosus ist selbst für erfahrene Gynäkologinnen oder Dermatologen nicht immer leicht zu diagnostizieren. Meine Kollegin Elena Schwer hat sich deswegen auf die Suche nach Expertise begeben. Hallo Elena.
Hi Claudia, freut mich hier zu sein.
Elena, was genau ist denn der Lichensklerosus und warum ist das Thema so relevant?
Ja, beim Lichensklerosus handelt es sich um eine chronisch entzündliche Erkrankung im Genitalbereich, die oft mit starkem Juckreiz, Hautveränderungen und Schmerzen einhergeht. Für Betroffene ist das sehr belastend und trotzdem wird die Erkrankung häufig spät erkannt.
Und mit deiner Suche nach Expertise warst du erfolgreich, nehme ich an.
Ja, ich habe dazu mit der Dermatologin und Leitlinienkoordinatorin Dr. Gudula Kürtschig gesprochen. Dabei wurde mir schnell klar, es gibt noch sehr viel Informationsbedarf.
Okay, und warum das so ist, das hören wir jetzt.
Und jetzt begrüße ich ganz herzlich in unserem Podcast-Studio Dr. Gudula Kürtschig. Sie ist ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet und übernahm auch die Leitlinienführung zur S3-Leitlinie Lichensklerosus. Hallo und guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schwer.
Frau Kürtschig, was hat Sie zu dem Thema Lichensklerosus gebracht und was macht es zu so einem Fokusthema für Sie?
Ich beschäftige mich seit ungefähr, ich schätze mal 30 Jahren mit Lichensklerosus und näher kennengelernt habe ich die Krankheit in England. Dort gibt es Spezialsprechstunden und dann später auch in Holland, wo ich tätig war. Als ich allerdings meine Facharztausbildung in Deutschland gemacht habe, habe ich festgestellt, dass zum Lichensklerosus hier in Deutschland nicht viel gemacht wird. Es gibt keine Spezialsprechstunden und habe da während meiner Facharztausbildung eigentlich mich begonnen zu interessieren für den Lichensklerosus und Patienten zu versorgen.
Super, danke. Die Pathogenese ist nicht bekannt und die Therapieoptionen sind beim Lichensklerosus sehr beschränkt. Woran liegt das genau?
Das ist wahrscheinlich, hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Wie gesagt, in Deutschland zumindest ist Lichensklerosus nicht gerade ein Top-Thema. Es interessieren sich wenige dafür. Warum? Es ist ein Frauenthema. Es ist ein Thema in einem unbeliebten oder unbequemen, unbeliebt nicht, aber unbequemen Gebiet. Das heißt, mit viel Scham behaftet. Und bis jetzt zumindest gibt es noch nicht mal eine ausgewiesene oder eine, wie sagt man denn, eine zugelassene Therapie. Denn die lokalen Steroide, die wir hauptsächlich gebrauchen, werden, wenn man es so möchte, off-label gebraucht. Die wurden also bisher von der Pharmaindustrie noch gar nicht mal offiziell getestet. Und bisher interessiert sich die Pharmaindustrie auch nicht für den Lichensklerosus. Und das kommt vielleicht, wenn wir mehr Forschung haben, was aber die Kliniker machen müssen, um dann eventuell lukrativere Therapieoptionen zu etablieren, sprich Biologika.
Werbung.
Die Basis für jede erfolgreiche private Geldanlage ist eine gute Strategie. Setzen Sie bei Ihrer Geldanlage auf die richtigen Experten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Wir beraten Sie, welche Vermögensverwaltung zu Ihnen passt. Jetzt informieren unter www.apobank.de/Vermögensverwaltung. APO-Bank, die beste Wahl für gesunde Finanzen.
Sie hatten es gerade schon angesprochen. Sie sagen, es ist ein Frauenthema. Wer ist denn besonders betroffen und warum? Welche Risikofaktoren gibt es für diese Krankheit?
Also die genauen Zahlen, Prävalenz, Inzidenzzahlen, die kennen wir nicht. Aber im klinischen Alltag ist es so, dass wesentlich mehr Frauen, man geht doch von einer Ratio 1 zu 3 zwischen 1 zu 10 aus, also ein Mann, 10 Frauen, vielleicht ist es auch weniger. Und die Krankheit kann aber auch schon bei Kindern auftreten. Wir sehen sie mehr bei alten Frauen, postmenopausal, Wobei, wenn man genau hinguckt, der Lichensklerosus wahrscheinlich doch gegen die übliche Annahme schon oft bei prämenopausalen Frauen, das heißt also in den sexuell aktiven Jahren auftritt, der nur bei älteren Frauen beobachtet wird, mehr beobachtet wird, weil es eine chronische Krankheit ist, die also mal aufgetreten nicht abheilt. Und aber das Eintrittsalter oder Beginn wahrscheinlich bei mindestens, ich würde fast sagen, inzwischen der Hälfte der Frauen schon nicht vor der Pubertät, vor der Menopause auftritt, aber auch schon bei Kindern.
Das heißt, die Krankheit ist schon eigentlich früher aktiv. Wird das vorher nicht erkannt? Haben viele Ärztinnen und Ärzte in der Frühphase auch eher Schwierigkeiten, die Krankheit zu erkennen?
Das ist, denke ich, das Problem. Das heißt also, die ersten Symptome, das ist meistens der Juckreiz, manchmal Schmerzen, die werden oft fehlinterpretiert als zum Beispiel eine Pilzinfektion. Das heißt, die Vulva ist dann ein bisschen gerötet, ein bisschen geschwollen. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann ein beginnender Lichensklerosus sein, das kann eine Pilzinfektion sein, das kann ein Ekzem sein und wird tatsächlich dann wahrscheinlich anfangs nicht gut erkannt. Und wenn er erkannt wird, was durchaus auch der Fall ist, höre ich auch immer wieder von Patienten, die Krankheit nicht ernst genommen wird und unter Umständen sogar keine Therapie eingeleitet wird, was fatal ausgehen kann. Das unspezifische Erscheinungsbild ist eines der Probleme. Man muss an Lichensklerosus denken, um eventuell das zu diagnostizieren.
Genau, dann gehen wir doch mal genauer auf die Diagnostik ein. Was muss man dabei beachten und welche Differentialdiagnostik sollte auch im Kopf dabei sein?
Also, der Lichensklerosus ist eine entzündliche Erkrankung. Das heißt, wie zum Beispiel das Ekzem oder die Schuppenflechte entstehen am Anfang nur Rötung und Juckreiz. Später kommen dann weißliche Veränderungen hinzu. Es gibt unterschiedlich weißliche Veränderungen, die Krankheitsaktivitätszeichen zeigen oder aber auch das Endstadium. Am Anfang bilden sich helle weiße Flecken, die aber nicht unbedingt gleich bei Krankheitsbeginn vorhanden sein müssen. Wenn diese weißen Stellen bestehen, ist das relativ diagnostisch. Vor dem Erscheinen von diesen weißen Flächen, das bedeutet einfach einen erhöhten Zellumsatz und später vernarbtes Gewebe, dann ist es relativ deutlich. Aber interessant wäre es, die Krankheit schon in dem ersten Entzündungszeichen, das heißt mit Juckreiz, Rötung und Schwellung zu erkennen. Manchmal entstehen kleine Risse, den Falten zwischen den großen und den kleinen Schamlippen oder um die Klitoris rum oder im Scheideneingang. Und was mir immer wieder, und ich denke, das ist diagnostisch vielleicht sehr wertvoll, die Frage, haben Sie Probleme beim Geschlechtsverkehr? Da reißt die Haut beim Lichensklerosus oft ein. Das ist anders als bei Ekzem und Schuppenflechte, weil die Haut weniger elastisch ist. Das heißt, die Frage, haben Sie Probleme beim Geschlechtsverkehr, ist eine der wichtigeren, um eben auf die eventuelle Diagnose Lichensklerosus zu kommen. Abgesehen davon haben wir noch keine sicheren diagnostischen Kriterien. Das ist noch in Bearbeitung. Also wir haben nicht wie bei der Schuppenflechte oder beim Ekzem fixe Kriterien, wonach wir den Lichensklerosus diagnostizieren können, sondern es gibt eine ganze Liste von Symptomen, die vorhanden oder auch nicht vorhanden sein können, welche aber ganz am Anfang wichtig sind, um die Diagnose zu stellen. Darauf hat sich die Fachwelt noch nicht geeinigt. Das ist eins der Probleme.
Wenn man jetzt eine Biopsie von der Fläche geben würde, gibt es da eindeutige Kriterien?
Ja, auch das ist ein Thema, was oft diskutiert wird. Biopsie, ja, nein. Da waren die Engländer bisher sehr restriktiv, also zurückhaltend, weil eben das traumatisierend ist im Genitalbereich. Aber im Laufe meiner Karriere bin ich eigentlich dazu gekommen, mehr Biopsie zu nehmen, um die Diagnose zu stellen. Das Problem kann sein, dass am Anfang die Entzündungszeichen unspezifisch sind. Aber wenn Sie Entzündung haben, ist, denke ich, auch beim frühen Lichensklerosus schon sind spezifische histologische Veränderungen da. Man muss die Biopsie nur an der richtigen Stelle nehmen. Und die richtige Stelle, das sage ich jetzt mal ganz pauschal, ist zwischen den großen und den kleinen Schamlippen im sogenannten Sulcus interlabialis. Da ist die Krankheit oft aktiv. Da sieht man Rötung, da sieht man kleine Einrisse. Wenn man eine weiße Hautstelle sieht, auch gerne die weiße Hautstelle, aber ganz am Anfang, wenn die eben noch nicht vorhanden sind, sollte man zum Beispiel zwischen den großen und kleinen Schamlippen in so einem Riss biopsieren. Und ich denke, dass man da wahrscheinlich zu 90% auch im frühen Stadium schon den Lichensklerosus nachweisen kann. Und auch wenn er dann noch unscheinbar ist, sollte er behandelt werden, weil ansonsten die Krankheit fortschreitet und bei vielen zu Vernarbungen führt.
Auf welche Begleitkomplikationen sollten die Ärztinnen und Ärzte Ihrer Meinung nach achten?
Also der Lichensklerosus, die zwei großen Themen, die wir immer benennen, ist zum einen die Vernarbung. Das heißt, das Genitale kann tatsächlich schrumpfen. Früher wurde die Krankheit Graurosis vulvae genannt, das heißt das Zusammenziehen der Vulva, durch die Vernarbungen. Beim Mann das Äquivalent ist die Phimose, das heißt die Vorhautverengung, die neu entsteht, nicht von Kindheit. Es gibt auch eine Phimose, die schon bei kleinen Jungen besteht. Aber die neu entstehende Phimose ist wie bei den Frauen das Engerwerden des vaginalen Eingangs. Das heißt, kleiner werden von Schamlippen, enger werden des vaginalen Eingangs und also Schrumpfung, Vernarbung. Und das andere große Thema ist die Krebsentstehung. Das heißt, wir haben ein erhöhtes Risiko, Krebs zu entwickeln, wenn der Lichensklerosus dauerhaft besteht. Es gibt eine einigermaßen gute Studie, die zeigt, wenn die Entzündung unterdrückt wird, man auch das Krebsrisiko minimieren kann. Das heißt, Vernarbung und Krebsentstehung sind die Risiken bei dieser chronischen Krankheit, die ein Leben lang bei den meisten bestehen bleibt, muss man auch ganz klar sagen.
Ja, es gibt ja keine Heilung. Und deswegen ist es wohl auch so wichtig, so früh mit der Therapie zu beginnen, dass eben die Krebsprävention richtig fortschreitet. So, was würden Sie noch Ihren KollegInnen mitgeben bei der Diagnostik, die nicht dermatologisch tätig sind? Und worauf sollten Sie achten?
Ja, wie gesagt, manchmal im Anfangsstadium kann es schwierig sein. Man muss die Differentialdiagnosen kennen. Ekzemen, Lichenplanus oder auch eine Malignität, das heißt ein Plattenepithelkarzinom zum Beispiel. Und ich würde sagen, jede Vulva oder aber auch Penis, der juckt und wehtut, das muss abgeklärt werden. Das ist einfach nicht normal. Ja, man kann nicht sagen, ein anhaltender Juckreiz ist etwas, worauf man nicht weiter eingehen muss. Das sollte einfach nicht sein. Punkt. Und wenn man unsicher ist, dann entweder zu einem Dermatologen überweisen oder aber eine Biopsie entnehmen, wie Sie vorhin schon gesagt haben, eine kleine Stanzbiopsie unter örtlicher Betäubung. 3 mm Stanzbiopsie ist vollkommen ausreichend. Und das bei den Frauen zumindest, aus dem Sulcus interlabialis, da, wo vielleicht die Rötung besteht oder eine Fissur entsteht, und das untersuchen lassen. Das heißt, einfach dran denken. Bei Juckreiz, Rötung, Beschwerden, beim Geschlechtsverkehr, dran denken.
Dann gehen wir doch mal weiter auf die Therapie ein und auch zu der neuen Leitlinie. Was hat sich denn in der neuen Leitlinie überhaupt geändert und warum wurde sie aktualisiert?
Also Leitlinien werden, ich glaube, im 5-Jahres-Rhythmus aktualisiert, so ungefähr. Und in unserer, also das ist, wenn es optimal läuft, werden Leitlinien in regelmäßigen Rhythmen aktualisiert, egal ob sich was getan hat oder nicht. Beim Lichen Sklerosus ist es nun so, wie wir anfangs schon festgestellt haben, das Interesse ist nicht so wesentlich groß. Das heißt, die Entwicklung beim Lichen Sklerosus bezüglich der neuen Therapeutika ist nicht so rasant wie zum Beispiel beim Ekzem oder Schuppenflechte. Da kommen gefühlt täglich neue Biologika auf den Markt, die interessant sind für die Industrie. Beim Lichen Sklerosus ist das weniger der Fall. Es werden immer wieder mal kleine Studien durchgeführt, die ein minimal modifizieren, aber kein wesentlicher Durchbruch jetzt stattfindet oder bisher zumindest nicht stattgefunden hat, verglichen mit vor 30 Jahren oder so. Ja, erstmals wurde vor 30 Jahren ungefähr gesagt, Corticosteroide helfen im Genitalbereich beim Lichen Sklerosus. Da waren die Leute da noch ganz skeptisch. Ein starkes Corticosteroid über längere Zeit im Genitalbereich, haben zumindest die Dermatologen immer behauptet, das führt zu wesentlichen Nebenwirkungen. Beim Lichen Sklerosus aber nicht, hat sich gezeigt. Das ist ein Irrglaube. Das heißt, sie müssen behandeln, langfristig behandeln, ohne dass wir da Nebenwirkungen sehen, wenn sie es laut Leitlinie machen. Das heißt also, wir sind immer noch bei starken Corticosteroiden wie vor 30 Jahren. Wenn die angewandt werden, funktioniert es gut. Es gibt, soweit ich das einschätzen kann, ungefähr 10% von Patienten, die nicht auf diese Behandlung ansprechen. Und da kommen jetzt neuere Ideen auf den Markt, zum Beispiel Calcineurin-Inhibitoren, die aber in Studien gezeigt wurden, dass sie zumindest von den klinischen Zeichen her keine wesentliche Verbesserung bringen, vergleichen mit den Corticosteroiden. Zusätzlich gebraucht, kann das eventuell einen Zusatznutzen haben. Das heißt, man kombiniert unter Umständen Calcineurin-Inhibitoren mit Corticosteroiden. Auch das haben wir in der Leitlinie dargestellt. Oder jetzt auch die neueren JAK-Inhibitoren, die fürs Ekzem zugelassen wurden. Auch da hat man gesehen, dass sie lokal angewandt, sehr wahrscheinlich, gibt es Einzelfallberichte, einen Mehrwert haben bei den Lichen Sklerosus. Aber diese Medikamente sind so teuer, dass sie das nicht routinemäßig anwenden können. Das heißt, im Moment in der Leitlinie werden immer noch die Corticosteroide propagiert, Nummer eins. Was wir zum Laser sagen können, ist auch noch nicht ganz klar. Der Laser kann vielleicht angewendet werden bei verdickten Stellen. Da gibt es Studien, die allerdings auch noch nicht hundertprozentig ausgewertet sind oder abgeschlossen sind. Also mir ist nicht bekannt, dass jemand nur mit Laser behandelt werden kann, ohne anschließend auch noch eine antientzündliche Behandlung durch oder mit Corticosteroiden zu bekommen. Also Laserbehandlung ist für Einzelfälle mit Vernarbungen oder verdickten Stellen vermutlich ganz sinnvoll. Im Anschluss aber muss die antientzündliche Behandlung weitergehen. Es wird viel gesprochen über das Platelet-Rich Plasma, aber auch dazu gibt es noch keine guten Studien. Da müsste man nochmal Langzeitbeobachtungen haben. Es gibt auch kein einheitliches Schema. Also im Moment würde ich persönlich das noch mit Vorbehalt betrachten wollen, wobei Patienten immer wieder berichten, dass es ihnen geholfen hat. Aber was da der Placebo-Effekt ist, das heißt, ist unklar. Gute Studien fehlen auch dazu. Ansonsten warten wir auf die Forschung mit eventuellen neuen Biologika.
Ja, das hat ja auch ein Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist ja auch die Ätiologie und die Pathogenese dieser Erkrankung. Biologika könnten da eventuell direkt am Grunde anpacken. Was wissen wir denn überhaupt über die Ätiologie und eventuelle Therapeutika, die da angreifen könnten?
Im Moment wirklich sehr wenig. Es wird kaum was geforscht. Das heißt also, mit Biologika können wir im Moment noch gar nicht irgendwie punkten. Ansonsten denken wir, das ist inzwischen eigentlich auch klar, dass wir einen genetischen Hintergrund haben beim Lichen-Sclerosus. Das heißt, es muss eine Veranlagung bestehen zum Lichen-Sclerosus und dann kommen wahrscheinlich externe Triggerfaktoren dazu. Und da denken wir, dass der Urin eine wichtige Rolle spielt. Es hat sich gezeigt, dass bei Inkontinenz zum Beispiel der Lichen-Sclerosus häufiger auftritt. Und das bedeutet, dass wir die Haut im Genitalbereich oder überhaupt, dass das im Genitalbereich auftritt, weist darauf hin, dass unter Umständen Urin eine Rolle spielt. Und das scheint so zu sein, was genau der Faktor ist, ob das nur die Feuchtigkeit ist oder ob es ein bestimmter Faktor im Urin ist oder ob das ein verändertes Mikroklima ist, als Mikrobiom verändert ist durch zum Beispiel Urin oder bei bestimmten Leuten der Urin so verändert ist, dass das Mikrobiom dann verändert ist. Das weiß man noch nicht, aber das Mikrobiom könnte eine Rolle spielen und vielleicht verursacht durch den Urin. Und das bedeutet für die Betroffenen, die Haut schützen vor Urin. Und das bedeutet, was auch ganz wichtig ist beim Lichen-Sclerosus, fette Salben, einfach Emollients benutzen, vor dem Urinieren, nach dem Urinieren. Man sagt auch vor dem Schwimmen, nach dem Schwimmen, einfach um die Haut zu schützen vor externen Einflüssen. Ganz entscheidendes Thema auch. Ja. Das heißt also, viel ist unbekannt, ein paar wenige Dinge wissen wir.
Was ich mich gefragt habe während dieses Themas, weil die ja auch sagen, man soll die Haut vor Urin schützen. Inwieweit sind so Duschen für die Toilette eine gute Option? Verstehen Sie, was ich meine? Also diese
BDs oder Duschen.
Genau, richtig, richtig. Sollte man das auch empfehlen?
Ja. Also abgesehen davon, dass die Patienten oft klagen über Trockenheit im Genitalbereich bei Lichen-Sclerosus und je mehr wir waschen und je mehr Seife wir anwenden, desto schlechter ist es eigentlich für die Haut. Aber das Genitale vom Urin zu befreien, ist sicherlich eine gute Idee, wenn danach rückgefettet wird. Das heißt also, sauber machen mit Wasser prima und dann aber wieder einfetten. Insofern ist das sicherlich eine gute Idee. Ja, man sagt zum Beispiel bei den Männern auf den letzten Tropfen achten. Es gibt, manche behaupten, dass jeder Mann oder na, übertrieben eine veränderte Harnröhrenausgang hat mit Lichen-Sclerosus, ist nicht meine Beobachtung. Aber der letzte Tropfen ist sicherlich wichtig. Das heißt also, Hygiene ist sicherlich eine gute Idee, aber nochmals, zu viel Waschen trocknet aus und Lichen-Sclerosus oder Patienten mit Lichen-Sclerosus haben ein Problem mit Trockenheit. Das heißt, Waschen ist okay, aber danach wieder rückfetten.
Okay, super, vielen Dank für diese Einschätzung. Dann gehen wir nochmal kurz auf die Standardtherapie ein, weil wir jetzt schon sehr über Biologika und neue Konzepte geredet haben. Also, wenn wir jetzt eine ganz normale Situation in der Praxis hätten mit einer jungen Frau, die bei der Lichen-Sclerosus festgestellt wäre, was wäre das Erste, was Sie tun würden therapeutisch?
Also das Erste, wenn wir sicher sind, dass es ein Lichen-Sclerosus ist, das kann man aber auch mal versuchsweise machen, sind potente, bis sehr potente Glucocorticosteroide. Das heißt, hier in Deutschland und weltweit eigentlich, wird Clobetasol-Propionat eingesetzt oder Mometasol-Furat. Das wird gerne bei Kindern angewandt, weil es ein bisschen weniger potent ist und weniger Nebenwirkungen hat. Und wir beginnen oft mit einer sogenannten Initialbehandlung. Das heißt also täglich einmal abends mit einem erzgroßen Stück oder ein oder anderen Salbe, sollte man vielleicht auch noch sagen. Bei den meisten wird eher Salbe angewandt als Creme. Salbe ist fettiger im Gegensatz zu Creme. Creme ist wasserhaltiger als Salbe. Salbe sieht aus wie Vaseline, ist durchsichtig. Creme ist weiß. Und die meisten empfinden die Salbe als angenehmer, macht eine bessere Rückfettung. Das heißt, abends zunächst ein erbsgroßes Stück zum Beispiel für den gesamten Genitalbereich mit einer potenten Cortisonsalbe. Wir geben üblicherweise an für 12 Wochen. Und dann empfehle ich persönlich immer eine Dauerbehandlung von 1 bis 2 Mal wöchentlich mit Cortison und dazwischen aber täglich mit rückfettenden Salben wieder. Kann auch pure Vaseline sein. Es gibt viele Produkte, die als angenehm empfunden werden, zu behandeln und das dauerhaft. Also 12 Wochen täglich und danach für den Rest des Lebens in Anführungsstrichen 1 bis 2 Mal in der Woche. Manchmal kommen Schübe, die dann nochmal intensiver für kurze Zeit behandelt werden müssen. Und meiner Beobachtung nach beträgt der Lichensklerosus extrem gut das Cortison. Das heißt, wenn Entzündung da ist, wird das Cortison auch im Genitalbereich gut vertragen. Viel Krankheit, viel behandeln, wenig Krankheit, wenig behandeln. Wenn Sie dann also wenig Symptome haben, wenig zu sehen ist, die Rötung gut zurückgeht, keine Fissuren, keine Risse mehr entstehen, dann können Sie weniger behandeln. 1 Mal in der Woche zum Beispiel. Es läuft gerade eine Studie, die beobachten soll oder herausfinden soll, ob man dauerhaft 1 Mal in der Woche behandeln soll oder nur dann, wenn man Symptome hat. Ich persönlich denke, es ist wahrscheinlich besser, vielleicht noch einfacher, einfach routinemäßig 1 Mal in der Woche zu behandeln. Nebenwirkungen sehen Sie dabei nicht. Wenn es kein Lichensklerosus ist, zum Beispiel ein Ekzem, was ab und zu mal kommt, die Leute, die vertragen das Cortison im Genitalbereich nicht so gut, die entwickeln Nebenwirkungen. Das können dann auch wieder Rötungen, Irritationen und so weiter sein. Das heißt also manchmal, wenn zu viel Cortison behandelt wird, weil der Lichensklerosus nicht aktiv ist oder weil die Diagnose nicht stimmt, kann es sein, dass Nebenwirkungen entstehen. Wie gesagt, Rötung, Irritation. Und dann kann man mal eine Pause machen und gucken, wird es dadurch besser. 2 Wochen nicht Cortison schmieren, das hilft dann herauszufinden, ob es eventuell zu viel war.
Super, vielen Dank. Damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende unseres Podcasts. An dieser Stelle würde ich Sie gerne bitten, sich zu überlegen, wenn Sie Ihren Kolleginnen 3 wichtige Take-Home-Messages mitgeben würden. Welche wären das?
Juckreiz, Rötung im Genitalbereich ist nicht normal, muss abgeklärt werden. Nicht zögern, eine Biopsie zu nehmen, eventuell vom Sulcus interlabialis, wie schon gesagt. Und wenn Sie den Verdacht haben oder der Lichensklerosus bestätigt ist, nicht den Patienten ohne Therapie nach Hause schicken, Cortison anwenden und aufklären über die Krankheit.
Nun bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch und dass ich Sie mit Fragen bombardieren durfte. Auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen, Frau Gudula Kötschig.
Vielen Dank auch dir, Elena, für dieses spannende Interview. Mir bleibt wie immer am Ende noch der Hinweis auf unsere Shownotes. Dort haben wir die aktuelle Fassung der Leitlinie und weitere Lektüre-Tipps zum Thema verlinkt. Mein Name ist Claudia Bayer. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.